Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir begrüßen uns heute mal zu einem etwas späteren Zeitpunkt in der Woche, aber wir haben auch genug Themen heute zu besprechen, denn es gibt ein bisschen den Panikmodus, möchte ich jetzt mal beschreiben, zumindest am Tabellenkiller, wenn man drauf schaut. Da wollen wir natürlich mal uns mit dem aktuellen Blick wagen auf die spannendsten Wochen, die jetzt noch anstehen. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Invaliden Robin Pulis. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön wieder dabei zu sein. Ich habe ja jetzt, wie du es schon angedeutet hast, wieder sehr viel Zeit für Podcast-Aufnahmen.
Ja, also wir müssen uns auf jeden Fall beste Genesungswünsche an dich ausrichten. Achillessehnenriss kurz vor Saisonende, denkbar schlechteste Verletzung, die man bekommen kann. Und dann nicht mal Party feiern können im Aufstieg. Also das ist, glaube ich, waren harte Tage für dich, Robin.
Definitiv, definitiv. Aber an dieser Stelle Shoutout an meinen Herzensverein, den Brühler TV. Zum Doppelaufstieg, erste Herren, zweite Herren, hochgegangen, erste Herren, ab nächster Saison Verbandsliga, zieht euch also warm an. Und ich bin dann ab Anfang, ja, 2025 wahrscheinlich auf der Lage.
Ja, Rückrunde 25 wird dann angepeilt.
Ja, das wird dann.
Ja, auf jeden Fall. Robin, lass uns dann aber den Blick aufs Sportliche richten. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Seit unserer letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, vergangenen Montag, ist viel passiert in der Bundesliga. Lass uns vor allen Dingen mal über drei Trainer sprechen, die jetzt nicht mehr im Amt sind. Jamal Nagy, Jens Bürkle und seit mal ein bisschen mehr als 2 Stunden sind es, glaube ich. Also Donnerstag, Dienstag, Nachmittag um 16:35 nehmen wir auf. Ist auch Hartmut Meyerhofer einer der Trainer, der jetzt sich nach einem neuen Job umschauen muss. Gut, bei Bürkle ist ja klar, dass er dann zu Stuttgart gehen wird im Sommer, okay, aber wie überrascht warst du, dass wir jetzt so innerhalb so kurzer Zeit gleich 3 Trainerentlassungen gesehen haben?
Ja, erstmal gut, dass wir auch heute verschoben haben, weil damit ja. Können wir die Trainerentlassung nämlich voll machen. Sonst hätten wir die Entlassung in Erlangen auch noch verpasst. Ja, aber da sieht man mal, was das Thema, also das Kettenreaktion irgendwie, habe ich das Gefühl, ja. Ne? Was so eine Trainerentscheidung auslösen kann, dass dann einfach alle irgendwie gefühlt nachziehen. Jamal Nagy beim BHC ist ja jetzt schon ja etwas länger her, also verhältnismäßig länger her, auch erst einige Tage. Aber jetzt Bückle in Balingen erst gestern am Montag und dann heute taufrisch in Erlangen eben Hartmut Meyerhofer. Ja, wir reden halt von den Plätzen 18, 17 und 16. Meine erste Einschätzung dazu war, als ich es heute dann auch noch mal gesehen habe, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt. Also dieser Abwärtstrend sowohl in Balingen als auch beim BHC als auch bei Erlangen war schon ja zumindest die letzten 6, 7, 8 Spieltage zu beobachten. Und ich weiß nicht, ob man sich da nicht einen Gefallen getan hätte, wenn man da früher die Reißleine gezogen hätte. Und warum Balingen jetzt bei Bürkle die Reißleine zieht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Da muss es zu einem ernsthaften Bruch, zu einem Vertrauensverlust oder Ähnlichem gekommen sein. Weil Balingen ist raus. Also sorry, wenn wir das realistisch betrachten, können die Klasse nicht mehr halten. Ich weiß, auf dem Papier ist es noch möglich, weil wir müssen uns einfach das Restprogramm angucken und wie die Saison verlaufen ist. Da wird in Balingen nicht mehr viel gehen und ja, dann den Bückle vor die Tür zu setzen, obwohl man weiß, dass er ja eh geht nach der Saison, das verstehe ich nicht ganz. Da muss was vorgefallen sein und ja, Erlangen ist für mich logische Konsequenz, genauso wie beim BHC.
Ja, also wie gesagt, das Balingen ist für mich auf jeden Fall die halt wirklich halt gar keinen Sinn halt macht. Also ich meine, wenn du es machst, hättest du es schon vor 2, 3 Wochen machen sollen, wenn du mal oben angreifen willst, weil meine, jetzt hast du 8 Punkte Rückstand auf Erlangen. Also du musst alle Spiele gewinnen und musst hoffen, dass kein anderer noch Punkte holt. Also die Chance ist sowas von absolut unrealistisch, dass ich auch beide bin. Also da muss irgendwas passiert sein, dass man sich da überworfen hat oder was auch immer, keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht anders erklären, dass es halt irgendwas vorgefallen muss innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Trainer und dann den Verantwortlichen vor Ort. Weil anders macht diese Entscheidung einfach keinen Sinn. Also ich meine, selbst mit dem Sieg gegen BHC, was ja möglich gewesen wäre, selbst dann wären es immer noch 6 Punkte aufs rettende Ufer. Und selbst das ist immer noch brutal schwer. Also von daher, das ist, glaube ich, wirklich, also sportlich ist es, glaube ich, nicht so ganz nachzuvollziehen, weil ich meine, was will man jetzt noch irgendwie erreichen? Also klar, man kann hoffen, dass man vielleicht noch irgendwie mal ein paar Pünktchen holt, aber dass du wirklich realistisch dann noch irgendwie auf Platz 16 kommen kannst, ich glaube, das ist halt einfach, also der Zug ist definitiv abgefahren. Also bin ich ganz ehrlich bei dir. Ich finde beim BHC, da bin ich bei dir. Ich finde halt den Zeitpunkt eigentlich zu spät, zumal ich es aber auch nicht verstehe halt. Du sagst eine Woche vorher, ja, wir gehen mit ihm auf jeden Fall bis Saisonende und dann sagst du halt eine Woche später, nee, wollen wir nicht mehr. Und ich meine so, warum sagst du es erst so und machst dann so? Es hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Klar, man kann jetzt sagen, hat jetzt erfolgreich gehabt, direkt die Punkte geholt in Waling, aber es sah halt irgendwie komisch halt aus, ne? Dass du halt erst sagst, ich mach's so und dann machst du halt genau das Gegenteil.
Total, vor allen Dingen, also man hätte diese Entscheidung meiner Meinung nach früher treffen müssen, weil wir brauchen nicht darüber reden, dass der BHC einen absolut bundesliga-würdigen Kader hat. Ne? Es fehlte einfach, es stimmte irgendwas in dieser Truppe nicht. Ne? Man war in diese Negativspirale reingeraten, aus der man nicht rauskam. Und wir brauchen uns auch nichts vormachen. Der Profisport funktioniert so, dass nicht Spieler entlassen werden oder Sportdirektoren oder ähnliches, sondern der Trainer, um genau dieses neue Thema reinzukriegen, um damit den Spielern auch klarzumachen, so geht's bis hierhin und nicht weiter. Leute, es funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt was ändern. Und das hätte man früher herbeiführen können, weil man war sich, glaube ich, relativ sicher, dass Jamal Najis Projekt beim BHC nicht über die Saison hinausgeht nach dieser Negativspirale. Also hätte man vor 2-3 Spieltagen das schon machen können. Dann wäre man vielleicht dem Thema entkommen, jetzt in diesen krassen Abstiegskampf zu geraten, der echt heftig wird für den BHC. Ne? Weil wir reden auch hier von 4 Punkten, von 4 Punkten Rückstand auf Erlangen. Also das wäre ein kleines, also da muss schon echt ein richtiger Kraftakt her für den BHC, um den Abstieg, diesen direkten Abstieg zu verhindern. Das ist kein Selbstläufer.
Ja, auf definitiv nicht. Und zumal du hast ja noch wirklich schwere Aufgaben, ne? Die letzten 2 Partien in Berlin, daheim gegen Flensburg. Da solltest du gucken, dass du möglichst vorher deine Schäfchen im Hause hast. Und das ist halt brutal schwer, wenn du halt schon 4 Punkte Rückstand halt hast. Ja, also auch da bin ich bei. Da hätte man es wirklich vielleicht zu Anfang März vielleicht machen können, ne? Da hättest du 14 Tage Zeit gehabt zwischen der Partie gegen Gummersbach bis Magdeburg. Um das vorzubereiten, hast du wichtige Partien gehabt gegen Stuttgart, wo du verloren hast, daheim gegen Eisenach, wo du verloren hast. So, das sind halt 4 Punkte, die dir halt einfach fehlen. So, und da muss man halt ganz ehrlich sein, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Und auch da, wie gesagt, über den Zeitpunkt finde ich halt alles andere als gut. Das sind viele Verletzte, die mit da reinkommen. Also ich glaube, da muss man sich auch, wie gesagt, beim BHC immer mal ganz generell einfach Fragen stellen, dass du 2 Jahre in Folge so viele brutale verletzte Spieler halt hast. Da muss man sich dann auch, glaube ich, mal sportmedizinisch unterhalten in erfahrenen Vorbereitung, Nachbereitung, generell irgendwie, dass man da halt die Verletzung halt rausbekommt und auch über Spieler nachdenken, die halt häufig verletzt sind, weil kann nicht sein, dass du halt immer da mit Kadern von irgendwie 10 Feldspielern anreißt und dann hoffst, dass es irgendwie halt funktioniert, dass du halt alle irgendwie dann Topform sind, sodass du dich dann halt da durchwurschteln kannst, sage ich mal.
Ja, absolut. Also beim BHC muss alles auf den Prüfstand gestellt werden. Vor allen Dingen ist die Frage, wie kann der BHC weitermachen, wenn es runtergeht? Wie sieht das Budget aus? Welche Spieler müssen im Zweifel verkauft werden? Wer geht? Also gibt es einen Neuaufbau? Ich verstehe es nicht ganz. Also ich glaube, ich sehe es als auch eine gewisse Chance für den BHC, weil schau dir mal den BHC an und das Einzugsgebiet des BHCs. Wir reden vom Bergischen Land, wir reden vom Rheinland, wir reden vom Ruhrgebiet. Wir reden von Schmieden wie Essen, Dormagen, Gummersbach. Wir reden von Köln, Düsseldorf und dem ganzen Ruhrgebiet als Metropolregion, Millionenstädte. Ey, da gibt es so viele geile, starke, junge Handballer. Wenn du da mal in die Regionalligen guckst, in die Oberligen guckst, also ich weiß nicht, ob der BHC nicht gut beraten wäre, damit auch mal seine Truppe zu verjüngen ein bisschen, wenn es dann runtergeht in die zweite und da dann mal vielleicht ein nachhaltiges Konzept auf die Beine zu stellen, was sicherlich finanziell auch einfach ein bisschen, sage ich mal, nachhaltiger ist, als mit diesem Kader sich jetzt immer durchzuschleppen und im Niemandsland der Tabelle zu verenden, was jetzt schließlich zum Abstieg führen wird, meiner Meinung nach. Und man muss das meiner Meinung nach beim BHC als Chance sehen und da vielleicht dann einfach mal die Gegebenheiten, die sich aus dem Standort Wuppertal-Solingen ergeben, nutzen, um vielleicht irgendwie eine schlagkräftige junge Truppe auf die Beine zu stellen und dadurch dann an Attraktivität wieder zu gewinnen.
Ja, ja, stimme ich dir zu. Also würde ich dir gar nicht groß widersprechen, weil ich auch finde, halt, wie gesagt, da kann man, glaube ich, auch mehr machen, da kann man auch mehr auf gute, qualitativ junge Spieler drauf einfach aufbauen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, etwas, wo man dann vielleicht sich mal wirklich Gedanken machen muss, für was für Werte will man denn stehen als Verein, welche Spieler will man dann noch da haben, die diese Werte leben können, weil wie gesagt, da ist viel Handball, ist viel Handballtradition, man muss vielleicht auch überlegen, wie man das dann auch mal wirklich bündeln will, dass man halt ja nicht mal da, mal da, mal da spielt, also mal in Düsseldorf, mal in Solingen, mal Wuppertal, also da muss man auch, glaube ich, mal wirklich so, ja, einfach ein klares Konzept dahinter kommen, klar, man nennt sich Bergischer HC, Bergischen Land, das kann man auch da mal über anders hin spielen, aber ich habe manchmal so ein bisschen so das Gefühl, dass da halt, ja, so viel hin und her gezogen wird und man mal hier mal dort spielt, das ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, dass man einfach da wirklich mal einen festen Ort halt findet, wo man dann wirklich halt sagt, okay, daraus ziehen wir jetzt mal hoch und dann können wir halt mal oben auch wirklich dann dauerhaft mal angreifen. Weil klar, natürlich, die Mittel sind mit Sicherheit nicht ganz so groß wie anderorts, aber wenn du da ein gutes Konzept aufbaust, kann man da mit Sicherheit auch noch auch oben angreifen. Ich meine, die Hamburger haben es auch geschafft, die junge Spieler aufgebaut mit dem Neustart und sind damit nach oben gekommen in die erste Bundesliga. Und da sind auch viele junge Spieler von damals auch noch mit dabei. Den Live-Tissier beispielsweise oder so. Also da sind schon qualitativ hochwertige Spiele mit dabei. Wenn man auf den Nachwuchs setzt, wenn man auf junge Spieler setzt aus der Region, kann da auch auf jeden Fall was funktionieren. Lass uns auf jeden Fall noch auf Erlangen zu sprechen kommen. Ich habe jetzt mal gerechnet, seit Februar 2020 ist es jetzt der 6. Trainer, der jetzt an der Seitenlinie stehen wird in Erlangen. Konstanz ist was anderes.
Ja, absolut. Konstanz ist definitiv was anderes. In Erlangen träumt man immer so von großen Zielen und möchte richtig viel erreichen. Aber es klappt meistens nicht. Und sie bilden sich ein bisschen was ein, irgendwie auf ihren Standort, habe ich das Gefühl, und sagen oder ja behaupten, dass ihr Standort großartig ist und sehr exponiert, wenn wir unter diesem Gesichtspunkt, dass wir gerade über den Standort gesprochen haben, aber da sehe ich, wie gesagt, den BHC mit einem wesentlich besseren Standort ausgezeichnet als Erlangen und sehe einfach ja keinen wirklichen roten Faden in Erlangen, den ich da erkenne, weder von der Geschäftsführung vorgegeben, vom Verein vorgegeben, von der Zusammenstellung der Mannschaft, von den Zielen. Es geht nach oben wenig, es geht nach unten wenig. Da ist einfach ja nicht viel zu holen. Wenn wir allerdings auf den Zeitpunkt blicken, wo wir ja geschaut haben, ist der Zeitpunkt der richtige der Trainerentlassung? Da muss ich sagen, das hat Erlangen jetzt genau richtig gemacht in meinen Augen, weil am Wochenende steht das entscheidende Spiel, das für mich entscheidende Spiel um den Abstieg an, gegen den BHC am Sonntag. Und da den Trainer zu wechseln, jetzt Hartmut Maihofer zu entlassen, ist genau die richtige Entscheidung in meinen Augen.
Ja, das ist vermutlich das entscheidende Spiel mit Blick auf den Abstiegskampf. Wenn BRC dort nicht gewinnt, dann ja, können die Liste halt da schon ausgehen. Natürlich klar ist die Frage, was können halt Johannes Zielin in der kurzen Zeit halt noch machen. Das muss man dann, wie gesagt, mal schauen. Und wann auch, wie gesagt, da ist, ich meine, wenn ich die Partie gesehen habe gegen Leipzig, da können wir vielleicht auch dann kurz dann gleich auch vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, weiß nicht, ob das so funktionieren wird, weil ich finde halt auch, da ist der Kader halt auch da. Da fehlt halt einfach ein Unterschiedsspieler. Da bin ich halt so ganz ehrlich, halt einfach, dass da ist halt Durchschnitt auf vielen Positionen und das ist dann halt einfach zu wenig, um halt in der Bundesliga zu bestehen.
Ja, das sehe ich ja genauso wie du. Es fehlt absolut ein Unterschiedsspieler. Und mal angefangen bei den Torhütern, Oblin, Verlin, beide. Ja, haben schon gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt, aber das nie über einen langen Zeitraum, nie konstant genug, so dass sie es auf jeden Fall nicht sind. Und in Erlangen, weiß ich nicht, verlässt man sich meiner Meinung nach Saison für Saison jetzt schon zu sehr immer auf Simon Jepson. Simon Jepson hatte Saisons dabei, da war er gut für 8 bis 10 Tore pro Spiel. Da war er sicherlich mal eine Zeit lang der Ausnahmespieler in einer guten Saison, in guten Jahren für Erlangen. Aber das ist er nicht mehr. Und das hat er jetzt schon 1, 2 Saisons nicht mehr gezeigt. Und dann ist das Aushängeschild am Ende Christoph Steinert. Und Christoph Steinert, ja, der ist ein starker Abwehrspieler, aber er ist kein herausragender Rückraumrechter. Definitiv nicht. Und das reicht dann einfach nicht so. Aber vielleicht noch mal 1, 2 Worte zu Johannes Selin. Ich glaube, dass er in diesem Abstiegskampf die perfekte Wahl ist. Er kennt den Verein seit Ewigkeiten, ist schon ganz lange im Verein und ist, glaube ich, genau der Richtige, um die Mannschaft jetzt für dieses alles entscheidende Spiel gegen den BRC genau richtig einzupeitschen. Weil am Ende wird dieses Spiel nicht von der handballerisch besseren Mannschaft gewonnen. der BHC wie auch Erlangen werden in dieses Spiel mit extrem viel Aufregung, Angst, Sorge, Nervosität reingehen und am Ende wird sich nicht die handballerisch bessere Mannschaft durchsetzen, die qualitativ bessere Mannschaft, sondern am Ende setzt sich der durch, der den besseren, größeren Kampf liefert und das Herz auf den Platz lässt.
Das ist durchaus möglich. Also kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass es am Ende über den Kampf gehen wird. Bin ich mal sehr darauf gespannt, wie die Partie werden wird. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause, kommen gleich zurück, haben noch genug Themen zu besprechen und gehen da ein bisschen das eine oder andere ein bisschen ins Detail rein. Aber das vielleicht mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind hier zurück bei Anruf am Handballtalk und wollen natürlich weiter darauf eingehen, wie es da unten in der im Abstiegskampf ist. Müssen wir ja schon noch sagen, geht es ja eigentlich, wenn man es rein von den Zahlen her geht, schon noch bis Platz 14. Stuttgart mit aktuell 5 Punkten Vorsprung auf Platz 17. Wird vermutlich nicht mal reinrutschen, aber natürlich, klar, man ganz außer Reichweite ist man nicht. Hat unter der Woche oder am vergangenen Wochenende die Partie verloren in Eisenach mit 28-33. Und ich glaube auch ganz viel der Grund dafür, dass so gerade so ein bisschen so ein Panik einfach ist in Erlangen und beim BHC ist mit Sicherheit auch damit zusammenzuhängen, dass einfach der TSV Eisenach, Robin, so stark in letzter Zeit aufspielt. Also das ist wirklich richtig, richtig, richtig stark, was die zurzeit zocken auf dem Platz.
Ja, absolut. Also Hut ab vor der Leistung der Eisenacher. Wir haben sie jetzt hier schon mehrere Wochen in Folge gelobt, aber so ein wichtiges Spiel gegen Stuttgart, ne? Ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Der BHC hat gegen Balingen gewonnen und damit so ein bisschen Druck gemacht und gezeigt, wir sind noch am Leben. So eine Reaktion dann zu zeigen und souverän mit 5 Toren zu gewinnen, zu Hause in eigener Halle, das ist natürlich, glaube ich, mit das Entscheidende dazu. Also die Eisenacher zu Hause. Boah, ey, dann willst du einfach nicht Handball spielen, glaube ich. Das ist so ein Hexenkessel, das ist so heftig, dort bestehen zu müssen. Und irre, was die Eisenacher abgeliefert haben. Und diesmal tatsächlich nicht angeführt vom diese Saison gefühlt alles überstrahlenden Manuel Zehnder, sondern von unserem neuen Nationalspieler auf Rückraum links, nämlich Marco Grigic. Ja, was für eine geile Performance dieses Jungen, nachdem er nominiert wurde für eben diesen Lehrgang und das Spiel gegen Schweden. Und was für eine geile Anerkennung für die Eisenacher Arbeit und diesen jungen Burschen, der dann erstmal den Stuttgart dann daraufhin 9 Hütten einschenkt. Also für den war das doch das geilste Wochenende im ganzen Jahr, kannst du mir dann nicht erzählen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ich war schon ein bisschen überrascht, dass er nominiert worden war. Weil ja, man hat schon auch ein bisschen was von ihm gesehen, hat auch gute Leistungen gezeigt, aber dass er dann doch wirklich dann nominiert wird jetzt für Testspiele im Mai, war doch schon noch ein bisschen überraschend, möchte ich sagen. Aber was er dann abliefert mit 9 Toren, seinen Bestwert in der Bundesliga-Saison aufstellt, so viele Tore hat er noch nie geworfen, kein Spiel, das war schon wirklich richtig, richtig stark. Also er war wirklich on fire. Sowieso diese ganze Offensive der Eisenacher. Also die Stuttgarter, die wirken wirklich komplett überfordert. Die haben gar nichts hingekriegt, sowohl defensiv als auch offensiv. Warum auch der Torhüter nicht gewechselt worden ist, Vujovic zwischenzeitlich, der ja in der ersten Halbzeit gut was gehalten hat, noch so ein bisschen, aber in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr. Habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Vielleicht wollte man nicht riskieren, dass man vielleicht dann doch für seinen neuen Arbeitgeber den einen oder anderen Ball zu viel durchlässt. Keine Ahnung, weil anders kann ich es mir sonst nicht erklären. Denn wie gesagt, Vujovic wurde teilweise echt überfordert. Und auch für Nikolaus, also der wurde in der Abwehr wirklich reihenweise da ausgetanzt von den Gegenspielern. Ja, sie hat die wirklich rausgepickt, den armen jungen Mann. Und ja, also die Stuttgarter wirkt einfach komplett überfordert und wirklich Eisenach ist über die hinweggerollt in einer Art Offensivfeuerwerk, wie man es, glaube ich, wirklich selten von der Mannschaft gesehen hat. Also es hat mich wirklich, wirklich beeindruckt, wie sie auch nicht nur defensiv okay waren, gut waren, hätten guten Torhüter drin mit Konecki mit 14 Paraden, aber wie sie vor allen Dingen halt offensiv halt wirklich wie ich Dampf gemacht haben. Und das, obwohl der Zehner halt nur, in Anführungsstrichen, ich glaube, 6 Tore hatte er, genau 6 Tore, ja.
Ja, die Eisenacher haben sich in den Rausch gespielt in dem Spiel. Mit der Unterstützung der Halle zu wissen, ja, wenn wir das Ding jetzt ziehen, sind wir eigentlich so gut wie durch. Ja, das hat da alles meiner Meinung nach mit reingespielt. Ne? Dieses Bewusstsein, wenn wir heute gegen Stuttgart das ziehen, ich glaube, dann haben wir es geschafft, so, und das hat Kräfte freigesetzt bei den Eisenachern, dann die Fans im Rücken dabei. Gut ab, freue ich mich auf eine weitere Saison mit Eisenach in der Bundesliga. Finde ich großartig.
Ja, das glaube ich auch. Und jetzt hast du natürlich noch, jetzt die nächsten 2 Spiele werden auch noch spannend, ne? Daheim gegen Lemgo, dann in Balingen. Ja, das wird wahrscheinlich, da wird es dann wahrscheinlich endgültig dann fix sein, dass sie denn mit da drinne sind. Und dann können sie halt hinten raus noch zum Meister machen halt werden. Ne? Am letzten Spiel daheim gegen Berlin. Also ich glaube, die Berliner, glaube ich, wollen nicht unbedingt da jetzt spielen. Also ich glaube, das wird für die Füchse doch nochmal eine richtige Herausforderung. In dieser heißen Halle, in der Werner-Assmann-Halle. Ich glaube, das wird eine riesengroße Party dann am 2.6. werden, wenn der Klassenhalt dann sowieso schon vorher fix sein wird, klar, aber ich glaube, da wird dann nochmal eine richtig fette Party gefeiert in Eisenach, dass man das wirklich geschafft hat, dieses ja unmenschlich wirkende Projekt in der Liga zu bleiben. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen und es ist vielleicht die größte Überraschung seit den Eulen Ludwigshafen, dass sie den Klasse geschafft haben, den Klassenhalt geschafft haben.
Ja, absolut.
Ja, also.
Das wird mega. Also ja, Wahnsinn. Also, ich hätte ultra Bock eigentlich mal, mir tatsächlich mal so ein Spiel in Eisenach anzuschauen, wenn es nicht so ewig weit weg wäre.
Ja, das stimmt in der Tat. Das ist leider so eine kleine Weltreise, um nach Eisenach zu kommen. Aber ja, da können wir uns ja dann für nächstes Jahr auf die Liste setzen. Ja, sowieso noch ein Jahr da definitiv mit dabei. Dann Robin, lass uns wirklich den Blick so ein bisschen weiter nach oben werfen. Ich habe die Füchse Berlin gerade angesprochen. Deren Spiel, Topspiel am Sonntag, auch bald öffentlich-rechtlich zu sehen gewesen. Am Ende 32-32, Punktverlust. Jetzt sind da 2 Minuspunkte Rückstand auf Magdeburg. Matthias Gittler nach der Partie gesagt, die Mannschaft ist entschieden. Ist sie jetzt entschieden?
Ja, also ja, weil wir müssen, wenn wir das Thema uns angucken, müssen wir dieses Spiel der Füchse gegen Kiel betrachten. Aber natürlich auch das Spiel der Magdeburger in Flensburg mit dazu ziehen. Und wenn du beide Spiele dir angeguckt hast und dann die Aussage von Gitzel siehst, musst du sagen, ja, weil Magdeburg, ich weiß nicht, Magdeburg wird keinen Punkt mehr liegen lassen. Also dieses Spiel der Magdeburger in Flensburg, pure Dominanz und die Füchse gegen Kiel, ich weiß nicht, also es ist definitiv ein verlorener Punkt, weil die Füchse starten in das Spiel und Kiel wirft fast 8-9 Minuten kein Tor. Also wie kann dieses Spiel unentschieden ausgehen? Wie kann das Spiel 18-18 in die Halbzeit gehen, wenn Kiel in der 8. oder 9. Minute erst anfängt, Tore zu werfen? Also da ist bei den Füchsen irgendein Bruch ins Spiel gekommen, nach einem sensationellen Auftakt. Wirklich, die haben so gut losgelegt wie die Feuerwehr. Ich dachte, boah, krass, die werden die Kieler daher spielen. Das wird für die Kieler die nächste Rutsche. Aber dann haben sich die Kieler so geisteskrank da reingefightet. Wieder diese krasse Abwehr, die du von den Kielern kennst, dieses Giftige mit dem dummen Goldufniak, der vorzieht, teilweise sehr offensiv gedeckt, die Kieler. Der Mittelblock ist großartig. Pekler, Wiencheck, Överby in dieser Kombination immer im Wechsel. Also dann haben sie diesen Kampf angenommen wirklich und den Füchsen darüber immer mehr mit Kampf den Zahn gezogen. Der Wechsel von Nikola Bilic auf Skipper Gotu hat echt gut gezündet. Bilic am Anfang in den ersten 10 Minuten komplett überfordert gewesen mit der Abwehr der Füchse. Gar keinen Stich gesehen. Also wirklich wieder eine schwache Vorstellung meiner Meinung nach gezeigt. Wir haben viel über ihn gesprochen diese Saison und er hat mich einfach enttäuscht. Und Skipper Gotu dann großartig reingekommen. Starke Kreisanspiele. Steffen Weinhold wurde mit ins Spiel genommen für Harald Reinkind. Hat 3 sensationelle Anspiele nacheinander an Pekler bzw. Wiencheck geliefert. Und so haben sich die Kieler dann wieder reingekämpft und für mich die Füchse absolut verlorener Punkt. Also das Ding müssen sie ziehen, wenn sie da wirklich um die Meisterschaft weiterkämpfen wollen.
Ja, denke ich auch. Also das musst du auf jeden Fall ziehen, zumal auch das Torwartduell so klar ja gewinnst. Ne? Also wenn du das mal anschaust, Mio Saljev 16 Paraden, Samir Belhassen hat 8 Paraden. So, das Ding musst du einfach gewinnen. Mit so einem Vorsprung, mit so einer Wucht, mit dem Start, mit der Halle daheim. Ja, und das ist wie gesagt, also es ist halt, du merkst halt einfach, dass die Berliner einfach dann sehr, sehr abhängig sind von Matthias Gitzel und das der Andersson und das ist dann dahinter so ein bisschen halt einfach dann noch, ja, auch so ein bisschen fehlt. Klar, natürlich die Verletzung von Nils Dichtern hat brutal wehgetan, weil da dieser eingespielte Rückraum dann nicht mehr da war. Wir mussten dann viel Fabi Wiede und Paul Drucks hier so ein bisschen auch langsam rangefahren sind jetzt in den vergangenen Wochen, dann noch ein bisschen mehr spielen, als man es vielleicht so gedacht hatte ursprünglich. Aber da muss einfach viel mehr passieren. Also das müssen sie gewinnen. Die müssen diesen Vorsprung verteidigen. Aber sie schmeißen dann auch so teilweise so einfache Dinger weg. Erlauben sich wirklich einfache Fehler. Und können auch von Glück reden, dass wirklich der THW das vielleicht nicht sogar noch gewonnen hätte, weil der THW hatte schon noch in den letzten 10 Minuten so das Gefühl, hatte ich zumindest, als ich gesehen habe, dass da schon noch der Sieg noch drin gewesen ist. Also zum Beispiel, warum sie dann beim, ich glaube, beim nicht ganz direkten Freiwurf, aber warum sie dann Billig dort hinstellen, anstatt Johansson, also Johansson, der wirklich überragend gespielt hat mit 7 von 10, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Okay, hatte in der Schlussphase auch so 1-2 Entscheidungen beim Wurf, wo ich dachte, okay, den musst du dir jetzt nicht nehmen. Aber im Endeffekt können die Berliner vielleicht so noch so ein bisschen glücklich sein, dass es noch der Punkt geworden ist, weil mit der Niederlage wäre es definitiv entschieden gewesen.
Ja, dann wäre es definitiv entschieden gewesen, aber geh ich voll mit. Also verlorener Punkt und am Ende sogar noch ein bisschen Glück gehabt irgendwie. Müssen sie sich, weiß ich nicht, an die Nase fassen, warum sie nicht einfach das runterspielen nach dem saisonstarken Start in dieses Match, in dieses Spiel kriegen und du hast es angesprochen hier, wenn dann Gitzel und Andersson in der Kombination nicht funktionieren. Gitzel hat funktioniert, sage ich mal. 12 von 13.
Brutal, Alter.
Unglaubliche Quote. Das ist irre. Aber wenn du zum Beispiel mal schaust, ne, Gitzel und Andersson kommen zusammen auf 8 technische Fehler, jeweils 4 von beiden. Und die gesamte Kieler Mannschaft hat 2 technische Fehler im ganzen Spiel gemacht. So, da siehst du dann das Problem. Das kann dann auch diese viel bessere Torhüterleistung nicht ausgleichen. Ne? Also das ist dann das Problem. Und du hast ihn angesprochen, Erik Johansson, meiner Meinung nach ein bockstarkes Spiel gemacht, richtig gut. Wer auch gut war, wirklich in meinen Augen zwar nur 2 Tore gemacht hat, aber 100% Quote und wichtige Sequenzen hatte, war Karl Valinius. Der hat echt mal auch dann zwischendurch immer mal wieder die Chance bekommen. Das hat mir total gut gefallen. Wie mit Valinius, Johansson und Skipper Goto in so einem wichtigen Spiel auch echt die jungen Leute bei Kiel Vertrauen geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten Jahren auch wieder auf Kiel freuen dürfen, wenn da dieser Umbruch erfolgreich vonstatten geht.
Ja, denke ich auch. Also das wird man mit Sicherheit mal beobachten müssen, weil wie gesagt, da gab es auf jeden Fall gute Ansätze. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann mit gewissen Personen vielleicht weitergehen wird, aber ja, also ich meine, wie gesagt, Johansson, also ich glaube, das ist auf jeden Fall einer, an dem wir noch ganz, ganz viel Spaß haben werden, weil er hat wieder gezeigt, was er für ein Riesenpotenzial einfach besitzt. Wie gesagt, klar, noch 1-2 kleinere Sachen, die ich mir halt bis anders gewünscht hätte, aber mein Gott, er hat immer noch 7 Tore geworfen. Das ist doch das, was am Ende zählt, um halt hier diesen wichtigen Punkt dann mitzunehmen. Natürlich auch gerade für die Kieler natürlich auch wichtig, weil natürlich auch von unten, ne, Melsungen sind nur 4 Punkte dahinter, 4 Minuspunkte. Also von daher war das schon auch ganz, ganz wichtig, dass man da zumindest ein bisschen diesen vierten Platz ein bisschen ja absichern kann, damit halt nicht noch mehr der Druck von unten halt ranrutscht. Deswegen werden wir auf jeden Fall mal da die Augen drauf halten, wie es dort weitergehen wird. Machen jetzt die kurze Pause und kommen dann gleich natürlich mit dem Team zurück, was von diesem Punktverlust profitiert. Aber das vielleicht mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
So, und Jetzt sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de und wollen natürlich jetzt den Blick werfen auf den Verein, der ja die Meisterschaft zum Greifen nahe hat, dem SC Magdeburg. Also nach dem Pokaltriumph, vielleicht hatte man gesagt, okay, vielleicht sind sie nicht ganz auf der Höhe, vielleicht ein bisschen zu sehr gefeiert und deswegen kann man da vielleicht was reichen. Am Ende muss man aber sagen, Robin, haben sie diese Partie bei der SG Flensburg-Handewitt am Ende verdient gewonnen, 32-29. Auch in einer Art und Weise, wo ich finde, ja, das Ergebnis hört sich knapp an, aber ich fand es trotzdem vom Auftritt her von Magdeburg eigentlich sehr, sehr souverän. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Partie in irgendeinem Zeitpunkt verlieren könnten.
Ja, war ein klassischer Start-Ziel-Sieg der Magdeburger. Sehr dominant aufgetreten und ja, zu keiner Zeit irgendwie Zweifel daran aufkommen lassen, dass man da als Sieger aus der Halle geht und einfach wieder einen unglaublich starken Omar Ingi Magnussen da gehabt, der so ein bisschen vorne weggegangen ist in dem Spiel und sich da ja ein Herz gefasst hat. Der hat aus dem Feld jeden Ball getroffen. Das ist halt irre. Ne? Der hat einen verworfen, aber von der 7-Meter-Linie jeden getroffen. Großartige Leistung gezeigt und auch sonst Masse Musche, Saugstrup, wieder großartige Quoten gezeigt, wo man vielleicht dachte, ist die Konzentration ein bisschen unten, wie du schon gesagt hast. Aber ja, das ist die Tiefe des Kaders natürlich dann auch, ne? Die, glaube ich, hat dieses Spiel gewonnen, weil Flensburg eben diese Tiefe im Moment nicht hat, weil da auf der rückraumrechten Seite ein bisschen Probleme herrschen. Du hast vielleicht nicht den perfekten Ersatz für die Mittelposition, wenn Jim Gospelson nicht perfekt funktioniert, als Mensa Lars ein bisschen anderer Spieltyp. Ja, irre, was Magdeburg da Woche für Woche runterspult, beziehungsweise alle zwei, drei Tage runterspult. Und ja, der Mann der Stunde weiterhin, würde ich behaupten, auch Sergei Hernandez, ne? Also schon Matchwinner im DFB-Pokal im Final Four geworden und auch hier einfach wieder eine großartige Leistung gezeigt mit 14 Paraden.
Ja, brutal. Also was der gerade abspult an Paraden, an Quoten, das ist schon richtig, richtig stark. Das macht ganz, ganz viel Spaß, ihm dazu zu schauen. Also der fühlt sich wirklich irgendwie gerade pudelwohl, auch wenn natürlich die Situation und auch die angespannte Lage aufgrund dieser Personalie Nikola Portner natürlich alles andere einfach ist für ihn, für den Verein. Aber das machen die wirklich fast schon meisterlich, möchte ich es mal fast behaupten. Also das merkt man denen wirklich an. Die sind da total ruhig. Ich meine, Bennett Wiegert war ja auch durchaus kritisch danach mit seiner Mannschaft, aber man hatte trotzdem nicht so das Gefühl, dass er ja das dann übertrieben hat, dass er zu kritisch gewesen ist. So, das war eigentlich so, ja, er hat gesagt, das war nicht ganz das Beste, aber sie haben es halt trotzdem halt hinbekommen. Und das ist halt etwas, was so Teams halt hinkriegen, die halt ganz, ganz oben sind, die halt die absoluten Top-Mannschaften sind. Und das ist das halt, was der SG Flensburg-Handewitt gerade so ein bisschen halt abgeht. Ne? Also unter der Woche hatte auch ein Interview von Louis Wranjes ein bisschen für Wirbel gesorgt, dass er gesagt hat, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. War natürlich auch klar, die Punkteanzahl ist jetzt nicht so viel besser als im vergangenen Jahr. Und das muss man auch einfach so sagen, dass einfach die rechte Seite bei der SG halt einfach nicht das Niveau halt hat, um halt dann oben mitzuspielen. Also wenn ich mir das anschaue, in Johan Hansen, wie viele Chancen der von rechts außen liegen lässt, das ist schon wirklich abenteuerlich, wie sich Taito und Einarsson brutal schwer tut, da auf halbrechts halt irgendwie was hinzubekommen. Ich weiß auch nicht, wie der wirklich eine Verstärkung sein soll bei Gummersbach nächste Saison. Also das ist wirklich, wirklich abenteuerlich teilweise, was er dort spielt. Und dann natürlich auch Boris Zivkovic dahinter, hilft dir halt auch nicht, ist halt auch keine Option. Das heißt, du kannst eigentlich nur Mitte und dann über linke Seite spielen, weil halt dann Lasse Möller und auch Emil Jakobsen das schon noch sehr, sehr gut machen. Aber auch da, wenn halt Lasse Möller ein Entscheidungsspieler halt ist, ich mag ihn gerne, aber für mich ist er kein Entscheidungsspieler, also Regisseur, der da Entscheidungen treffen sollte. Das ist für mich eigentlich eher so ein klassischer Steineschmeißer in Anführungsstrichen. Das kann er gut, aber halt auch nicht mehr.
Ja, total. Als das Spiel mal spannend wurde zu einem gewissen Zeitpunkt und man dachte, boah, jetzt könnte es vielleicht noch mal ein bisschen knapp werden, ne? Magdeburg lässt Flensburg auf 2 Tore rankommen. Gibt es in diesem im 7-6 spielt Flensburg das dann in den letzten Minuten und will sich damit den Vorteil erwerben. Und in dieser Sequenz, in 5 Minuten, trifft einfach Lasse Möller 2, 3 komplett falsche Entscheidungen. Und das unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass er nicht dieser Entscheidungsspieler ist, der Spiele gewinnen kann. Er muss ins Spiel gebracht werden, er muss in Szene gesetzt werden, dann kann er schießen und dann tut er dieser Mannschaft gut und kann Spiele damit gewinnen. Aber er kann das Spiel nicht lenken, beziehungsweise die Entscheidungen treffen und einleiten. Und das ist das, was den Flensburgern dann, sage ich mal, ein bisschen gefehlt hat. Und wenn Lubomir Brand ist, dann sagt, wir stehen nicht da, wo wir stehen wollen. Punktetechnisch ist ja logisch. Wie wollen Sie das denn auch tun? Sie kaufen jemanden ein, Kai Smits, der für 8 bis 12 Tore pro Spiel sich verantwortlich gezeichnet hat in der letzten Saison. Und wenn dir jemand mit 8 bis 12 Toren pro Spiel ausfällt, kannst du ja durch die Bank sagen, wenn du dir die Spiele anguckst, mit was für einem Abstand verlierst du die Spiele, dann hast du einfach 6 bis 8 Minuspunkte mehr auf der Uhr, wenn dir jemand wie er fehlt. Das ist ein Unterschiedsspieler. Er ist unglaublich gut einfach. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt schon so oft wiederholt. Ich drücke den Flensburgern einfach nur unglaublich die Daumen und Kai Smits auch persönlich, dass er zurückkommt und vor allen Dingen in einer Form zurückkommt, die anknüpft an das, was er uns, womit er uns anderthalb Saisons lang echt komplett verzückt hat. Also das war ja irre, was der für einen Handball gespielt hat.
Ja, ich hoffe es auch sehr. Gab es ja auch dann, fand ich schön, die Fan-Choreo zu Ehren von Kai Smits, der ja auch in der Halle gewesen ist. Also wir hoffen auch, dass es ihm da möglichst schnell entsprechend wieder besser geht. Hoffentlich bald. Und ja, ich bin auch gespannt, ob man auf rechts außen auch nochmal was macht, weil auch, wie gesagt, da, das wirkt nicht sonderlich gut. Da muss man wirklich, glaube ich, auch manchmal nachdenken, da wirklich nochmal nachzubessern, sofern es dort noch Mittel gibt, wirklich gibt, und dann versucht sich möglich auch, glaube ich, auch von Johan Hansen zu trennen, weil ich glaube, man muss einfach sagen, er reicht halt einfach nicht, um da dauerhaft auf dem Niveau zu performen. Es gibt auch einen Grund, warum die Dänen auf rechts auch nie auf Johan Hansen setzen, sondern lieber auf Niklas Kekkelyk, weil wenn Hansen so wirft wie bei der SG, ja, dann kann man das auch da nachvollziehen, warum man da lieber einen halben auf rechts außen hinstellt als einen gelernten Außenspieler. Aber das, ja, also wie gesagt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Aber wenn wir jetzt vielleicht drauf schauen, Robin, noch mal auf die erste Magdeburg zu sprechen kommen. Wenn wir uns jetzt die restlichen Partien anschauen, haben wir noch ein Nachholspiel. Jetzt in Lemgo am Sonntag, dann in Erlangen, daheim gegen Barling, daheim gegen Leipzig, bei den Rhein-Neckar-Löwen und daheim gegen Wetzlar zum Abschluss. Ein ultra machbares Programm.
Ja, das ist für mich niemand, also da ist niemand dabei, der Magdeburg gefährlich werden kann.
Ja,
ich für keines der Teams geht es mehr um irgendwas. Weder nach oben noch nach unten großartig. So die Rhein-Neckar-Löwen, Wetzlar im Niemandsland, Leipzig auch irgendwie nach oben, nach unten, nichts Wildes. So Lemgo, gut, hat sich jetzt wieder gefangen. Meiner Meinung nach eine echt starke Vorstellung gegen Hannover gezeigt. Aber für Lemgo geht es um nichts mehr. Und wenn dann jemand kommt wie Magdeburg, für die es um den Titel geht, um ein Triple, ein mögliches Triple, das ja möglich ist, ja? Die Verteidigung der Meisterschaft, Verteidigung der Champions League, den Pokal haben sie sich jetzt endlich geholt. So, wir können es auch, das ist irre so. Also dann hat weder Lemgo noch die Rhein-Neckar-Löwen noch Wetzlar noch irgendwer was dagegen auszurichten. So, und deswegen hat Matthias Gitzel schon recht mit seiner Aussage, dass das Ding durch ist.
Dann muss man halt einfach dann halt so knallhart einfach anerkennen, dass halt einfach dann ja, der Zug abgefahren ist und noch auf jeden Fall zum vollen Thematik oder zum vollen Abschluss. Die Füchse müssen noch in Melsung rammen, daheim gegen Gummersbach, in Hannover, daheim gegen den BHC und den Eisenach. Also da sehe ich so gerade diese Partien Melsung, Gummersbach, Burgdorf, wo es auch noch so ein bisschen um Platz 5 geht. Das sind auch alles keine einfachen Aufgaben, wo du mal halt eben hingehst und denkst, okay, gut, der hat halt nichts mehr, worum es geht. Also das wird nicht so einfach für die Füchse werden, die natürlich dann wieder am Ende mit leeren Händen dastehen werden. Vielleicht können sie noch die European League durch den Titel dort sichern. Aber ja, man war halt dann wahrscheinlich am Ende wieder nah dran, aber es hat dann halt dann noch nicht gereicht, um halt den ganz, ganz großen Wurf zu schaffen und wo man dann halt dann drüber nachdenken muss, was man halt machen kann. Was ja auch besonders bitter ist, dass sich Walter Krinz jetzt zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat. Also der Junge, der tut mir richtig leid. Richtig leid.
15 Monate Pause gemacht und wird dann in Potsdam in der zweiten Liga wieder rangeführt und macht wie viele Spiele? Hat er 2 überhaupt gemacht oder hat er 3? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, jetzt und 3, glaube ich, gemacht, glaube ich.
Das Ding wieder, das musst du dir mal vorstellen. Der wird einfach 2 Jahre lang ausfallen, wenn du es in der Summe betrachtest. Das ist so bitter. Und der war on fire für die Füchse, ne? Der war on fire für die Füchse. Der hat mit Schweden, ist der Europameister geworden, hat bei den Füchsen großartig aufgespielt und war the next big thing, so. Ja, und dann passiert ihm das, ey. Das war der legitime Nachfolger von Niklas Ekberg bei den Schweden, so.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja,
das ist Karriere, nicht, ich will es nicht beendend nennen, aber sorry, du kommst, du spielst nicht fast 2 Jahre keinen Leistungssport und kommst dann großartig zurück. Das wird nicht funktionieren.
Glaube ich auch nicht so ganz. Dann lass uns, Robin, zum Abschluss dann noch, sollten wir auf jeden Fall sprechen über Nicola Portner. Wir haben es ja letzte Woche bewusst nicht gemacht, weil natürlich noch viel unbekannt ist. Und da können wir natürlich auch nicht viel drüber sagen. Also es gibt die positive Dopingprobe, so viel können wir schon sagen. Es gibt auch die Beantragung der B-Probe, die jetzt geöffnet werden soll. Und was der Verein jetzt mitgeteilt hat am Montag ist, dass es kein strafrechtliches Verfahren gegen Nicola Portner gibt. Also seine Wohnung ist ja durchsucht worden. Und wir haben in Deutschland das Dopinggesetz, womit das auch dann strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn man Dopingmittel eingenommen hat, beziehungsweise auch besitzt. Und wie gesagt, das Verfahren wurde eingestellt. Sieht dann zumindest so aus, dass dann vielleicht dann auch bald dann wieder Portner zurückkommen könnte, beziehungsweise zumindest in dem Hinsicht keine Gedanken mehr haben muss, dass ihm da was blühen könnte, wie Haftstrafe oder sonst was.
Ja, das ist der erste Schritt, die erste positive Nachricht auf einem Weg zur Rehabilitation will ich es gar nicht mal nennen, weil ich ihn überhaupt nicht vorverurteilen möchte oder irgendwas da werten möchte. Aber wir müssen ja auch alle sagen, dass es das total überrascht hat. Ne? So gerade dieses Thema Doping in der Bundesliga von jemandem, der auf diesem Level spielt, das hatten wir so gar nicht auf dem Schirm, würde ich behaupten. Also dass das überhaupt in den Bereich des Möglichen rutscht. So. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich das für Nicola Portner und den SC Magdeburg da alles sauber, gut und zufriedenstellend aufklärt, damit da nicht irgendwie so ein Schleier über dieser eventuell perfekten Saison des FCM liegt nachher.
Er ist dann wohl ja schon gehandelt als möglicher Ersatz, falls eine Sperre gibt. Andi Wolf, glaubst du, dass das wirklich realistisch ist, dass die Andi Wolf bekommen?
Das ist schon sehr, sehr geil. Ich muss einfach mal so sagen, ich finde, Andi Wolf ist ein Typ, der passt gut zu Magdeburg. Und das wäre natürlich irre, wenn der bei Magdeburg im Tor steht. Und Magdeburg hat halt einfach dann irgendwie eine gewisse, dann werden sie ja eine Attraktivität schaffen, wenn er noch dahin kommt. So. Also ich weiß nicht, dann frage ich mich, was bei Magdeburg in den nächsten 5 bis 10 Jahren schieflaufen muss, damit die nicht weiter dominieren und immer nur besser werden. Also, weil sie machen sich ja gerade zu einem der attraktivsten Anlaufpunkte im europäischen Handball. Mit den vielen Erfolgen etc. machst du dich attraktiver für Sponsoren. Das heißt, du kannst vielleicht auch ein bisschen höhere Gehälter zahlen, als es in den letzten Jahren, als es dann hochging und man sich erst wieder in die Weltspitze, in die europäische Spitze zurückkämpfen musste, der Fall war. Wahrscheinlich, es wird nie Gehälter geben, wahrscheinlich wie in Kielce und Co., aber ich könnte mir vorstellen, dass Andi Wolf es auch nochmal beweisen möchte, dass er es in Deutschland schafft. Und warum nicht mit Magdeburg die Champions League gewinnen?
Ja, wäre eine interessante Idee. Ich finde es ja sowieso sehr brisant, dass die jetzt ja aufeinandertreffen, beide.
Ja, ganz genau. Wir werden spätestens morgen, also das Duell morgen hat schon sehr viel Brisanz dadurch, ja.
Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, schon mal sehr, sehr spannend auf jeden Fall werden. Ich bin sehr gespannt, wer am Ende, oder wie es am Ende dort weitergehen wird, was dort die aktuelle Entwicklung sind. Wir werden es auf jeden Fall weiter für euch im Auge behalten, wie es dort weitergeht mit der Personal Nicola Portner. Der wird ja auch jetzt, glaube ich, dieser Tage mit sich dann auch das Analyseergebnis rankommen. Wie gesagt, die öffentliche B-Probe ist bereits beantragt worden, Ende letzter Woche. Also von daher wird es da jetzt mit sich in den nächsten Tagen und dann auch Wochen auf jeden Fall Bewegung geben, sodass wir noch nach Klarheit haben, okay, wird er gesperrt, wird er nicht gesperrt. Schauen wir mal mit da weiter. Das viel größere Thema im Doping ist gerade China, aber das ist ein anderer Sport, ein anderer Podcast. Also da verweisen wir lieber an die Kollegen und wollen natürlich dann hier für heute beenden. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeiten, uns Feedback zu geben. Gerne 5 Sterne, auch gerne kurz die Kick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anruf, findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann Robin, bleibt es nicht zu sagen, als bis zum nächsten Mal hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.